Wir hatten ja in der Adventszeit schon verschiedene Orte besucht, wo Gott seine Weihnachtsvorbereitungen getroffen hatte, nämlich Jerusalem, den Tempel, wo Zacharias Besuch bekam von dem Engel, der die Geburt Johannes des Täufers ankündigte. Dann waren wir mit Johannes dem Täufer, als er erwachsen war, hinausgegangen an den Jordan, wo er predigte und taufte. Und jetzt kommen wir nach Nazareth. Das ist ein Ort in Galiläa, im Land Israel, wo man nicht unbedingt hin muss. Also damals nicht. Heute ist das ja auch so eine der Pilgerstätten, Nazareth, ne? Weil eben Jesus daher stammt. Aber damals gab es da weder was Schönes zu sehen, noch was Interessantes. Und in diesem Ort besuchen wir jetzt auch nicht das Rathaus oder wo der Bürgermeister wohnt, sondern wir besuchen das Haus einer ganz ärmlichen Familie, wo eine unbedeutende junge Frau wohnt, nämlich Maria. Ich lese den Predigttext Teil 1 aus Lukas 1. Im sechsten Monat der Schwangerschaft von Elisabeth nämlich wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa, Nazareth, gesandt, zu einer Jungfrau, die verlobt war mit einem Mann mit Namen Josef vom Hause David. Und die Jungfrau hieß Maria, und der Engel kam zu ihr hinein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über diese Rede und dachte: Welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria. Du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Der wird groß sein. Er wird Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Israel in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Sagt Maria zu dem Engel: Wie soll das geschehen, da ich von keinem Mann weiß? Spricht der Engel: Der Heilige Geist wird über dich kommen, die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat sie, von der man sagt, sie sei unfruchtbar. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber antwortete: Siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und Maria sprach: Meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes, denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder. Denn er hat große Dinge an mir getan, der mächtig ist und dessen Name heilig ist. Seine Barmherzigkeit währet für und für bei denen, die ihn fürchten. Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Geringen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf, wie er geredet hat zu unseren Vätern, Abraham und seinen Nachkommen in Ewigkeit. Herr, öffne meinen Mund, damit meine Lippen deinen Ruhm verkündigen. Amen. Ist euch das eigentlich schon einmal aufgefallen, dass in den biblischen Geschichten die Engel fast nie an imposante Orte geschickt werden oder zu bedeutenden Menschen? Also wer so ein bisschen Bibelkenntnisse hat, kann das ja mal durchforschen, noch aus der Kinderbibel auch, die schönen Geschichten. Gideon, da kommt der Engel zu ihm in sein Versteck in notvollen Kriegszeiten. Oder Simson, das Volk wiederum am Boden, unbedeutende Leute, aus einem unbedeutenden Stamm Israels an einem unbedeutenden Örtchen bekommen sie die Verheißung, dass Simson geboren wird. Oder Elia bekommt Besuch von einem Engel, ein Flüchtling in der Einsamkeit, und dort bekommt er einen neuen Auftrag. Es sind eigentlich fast immer kleine, unbedeutende, abgelegene Orte, das kann uns trösten in Pölzig. Wobei ich empfinde ja immer, dass wir hier schon fast so ein bisschen Metropole sind mit unserem Einkaufsmarkt und dem Hausarzt und so weiter. Aber wenn man jetzt zum Beispiel vom Ruhrgebiet herkommt, wo ich ja herstamme, dann ist das natürlich ein ganz abgelegener Winkel. Hier ist es genauso in dieser Geschichte, Nazareth. Das hatte wirklich keinen Klang. Das war ein ätzender kleiner Ort irgendwie, da wohnten nur kleine Handwerker, ein paar Bauern. In Galiläa auch noch, Galiläa, da steht kein Prophet auf jemals, hatten die Juden gedacht. Ich könnte lesen, Johannes Evangelium Kapitel 7, da wird gestritten um diesen Jesus. Und da sagen die Schriftgelehrten, die Judenleute, guck mal, aus Nazareth kommt überhaupt kein Prophet, aus Galiläa so wie gar nicht, aus ganz Galiläa nicht, Nazareth schon gar nicht. Der Jünger Nathanael, der gerufen wird zu Jesus, sagt als erste Reaktion, was kann aus Nazareth schon Gutes kommen? Und dann Maria und Josef, arme Leute, von denen war gar nichts zu erwarten. Wir wissen, dass sie arm waren, weil sie dann zum Opfer, als Jesus geboren war, in den Tempel gehen und da bringen sie zwei Turteltauben als Opfer, als Dankopfer, Auslöseopfer. Und das ist geordnet im Alten Testament, in den Gesetzen, im dritten Buch Mose, für arme Menschen. Die konnten sich mehr nicht leisten als eben Tauben, Die Blicke und Erwartungen der Menschen, die zielen eigentlich nie auf das Geringe. In unserer Gesellschaft, in jeder Gesellschaft gilt das Geringe nicht, sondern was Rang und Namen hat, was irgendwie etwas gilt in der Welt. So sind auch die Pläne der Menschen immerzu darauf gerichtet, etwas zu sein. Groß werden, einen Namen sich machen, Macht gewinnen, Macht ausüben, ist tief im Menschenherzen eingewurzelt, Stolz. Ich will gesehen werden, möglichst von allen. Da wollte die Menschheit einmal einen Turm bauen, erzählt uns das erste Buch Mose, der bis an den Himmel reicht. Allein diese Aussage ist ja schon so schön. Also ich muss immer sagen, wenn die Leute spotten über die Bibel und sagen, ach, das ist doch alles alte Märchen und so. Kinder und ganz so Jugendliche, die erfassen das sofort. Habe ich in der Grundschule Religionsunterricht gemacht und hatte die Geschichte durchgenommen. Und dann habe ich noch mal gefragt, was wollten die denn eigentlich erreichen mit ihrem Turmbau da in Babel? Und da sagt so ein Kleiner, die wollten den Himmel stürmen. Hatte ich gar nicht gesagt. Ich hatte nur diese Geschichte erzählt. Die Menschen wollen den Himmel stürmen. Ich sage, was wollten sie denn da? Gott vom Thron stoßen. Die haben viel begriffen aus der Geschichte. Der Mensch will selber Gott sein, sich auf diesen Stuhl sitzen, über alles herrschen, über alles bestimmen. Und was war noch der Gedanke bei diesem Turmbau? Wir wollen uns einen Namen machen, steht da. Und wir wollen Macht zusammenballen. Wir wollen nicht zerstreut werden auf Erden. Macht zusammenballen. Und was ist das Ende von der Geschichte im Turmbau zu Babel? Wer weiß das? Wie endet die Geschichte? Ja, Sprachverwirrung, okay, aber dann, sie wurden zerstreut. Ach, es ist so oft so in Lebensgeschichten, das, was Menschen sich vornehmen in ihrem Übermut, es verkehrt sich dann so oft ins Gegenteil. Und davon spricht auch Maria. Sie sagt, Gott übt Gewalt mit seinem Arm und er zerstreut. Die hofffertig sind, also die stolz, überheblich sind in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron. Da hat sie doch ganz klar die Geschichte vom Turmbau zu Babel im Hinterkopf bei dieser Aussage. Gott zerstreut die Stolzen, die Hochmütigen. Wo der Mensch sich selbst erhöht, da erniedrigt ihn schon bald Gott. Und dann fragen die Leute immer, wie kann Gott das denn jetzt zulassen? Wir hatten so große Pläne und jetzt kommt auf einmal das Unglück und alle Pläne sind auf einmal dahin. Wie kann Gott das zulassen? Ja, er lässt es nicht nur zu, liebe Leute, sondern Maria sagt, Gott ist selber Akteur hier. Die kleine Maria aber, die macht eine ganz andere Erfahrung. Sie war von Gott begnadet, erhoben worden. Gegrüßt seist du von Gott Begnadete, sagt der Engel. Dass Maria begnadet war von Gott. Sie bedurfte der Gnade Gottes. Sie war ein sündiger Mensch wie alle Menschen. Aber sie hat eben einen besonderen Auftrag bekommen, für den Gott sie erwählt hatte. Und darum sagt sie dann in diesem schönen Gebet, Gott hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Meine Niedrigkeit hat er gesehen. Und da hat er sie erhoben. Es ist etwas wirklich Besonderes, wenn ein Mensch sagen kann, ich in meiner eigentlichen unbedeutenden Kleinheit bin von Gott gesehen. Und möchte ich auch gleich mal sagen, du bist von Gott gesehen. Viele Leute wissen das nicht, dass Gott sie ansieht. Maria kriegt das ja nun hier auch in besonderer Weise gesagt. Sie war gesehen worden. Marias Gesinnung ist nun eine ganz andere als die der meisten Menschen, die sich selbst erheben und selbst groß machen wollen. Sie sagt, meine Seele erhebt den Herrn. Und ich frage mal, wie kann sie das eigentlich? Kann das überhaupt irgendein Mensch tun, jemals Gott erheben? Also Gott ist doch erhaben. Wir sagen, er ist Schöpfer Himmels und der Erde, das heißt des Alls, des Universums, unvorstellbar für uns. Gott ist erhaben ohne unser Zutun. Er braucht das nicht, er braucht nicht unser Lob. Er ist der Ewige, der über alles erhabene, allmächtige Gott. Ob wir ihn loben oder nicht, spielt gar keine Rolle. Aber Maria will jetzt, dass Gott nicht nur in der Welt an sich im Universum, wo nichts und niemand ihm seine Erhabenheit objektiv betrachtet, nun streitig machen kann, Herr ist und erhaben ist, sondern Maria will, dass Gott auch in ihrem eigenen Herzen erhoben sein soll. Und das ist in der Tat eine Herausforderung für jeden, der hier ist, für mich auch. Denn dass man ein Amt bekleidet als Pastor, heißt noch lange nicht, dass Gott erhaben und erhoben ist in meinem Leben. Da muss ich ja jeden Tag wieder neu drum ringen, nicht? Man sagt, was ist da eigentlich in der Prioritätenliste ganz oben? Maria entscheidet sich und sagt, meine Seele erhebt den Herrn. Er soll einen erhobenen Platz haben in meinem Alltag, in meinem Leben, in meinem Denken, meinem Streben, meinen Plänen. Mir geschehe, wie du gesagt hast, sagt sie zu dem Engel. Gottes Plan mit ihr, mit seinem Volk, mit der Welt, das ist ihr wichtig. Sie hätte ja auch sagen können, ach nee. Ich bin verlobt. Und im Land Israel war es streng. Eine verlobte Frau, die schwanger ist, und zwar nicht von ihrem Verlobten, die konnte auch mal gesteinigt werden. Wie heute noch in vielen Ländern. Das vergisst immer die westliche Welt, wenn wir hier so völlig begeistert sind für multikulturelle Entwürfe. Da braucht man nur mal gucken, wie die Kulturen dann so sind. Also in Afghanistan oder in Iran, da wird mal schnell gesteinigt wegen Ehebruch. In Indonesien sind jetzt über 50% Muslime und sagen, wir regeln das hier alles nach Scharia. Da berichten unsere Medien nicht von, was da los ist. Das kriegt man dann nur von so Hilfswerken, von Open Doors oder von Hilfsaktion Märtyrerkirche mit. Also Maria hätte sagen können, nö. Mein ganzes Leben, was ich mir geplant habe, nicht, wenn man so verlobt ist, dann geht man auf die Hochzeit zu, plant das alles ja langfristig, nicht? Das steht alles in Gefahr. Aber sie lässt ihr Leben durcheinander bringen. Sie lässt sich auf diese unmögliche Schwangerschaft ein, die immerhin ja ihren Ruf zerstören, ihre Verlobung auflösen könnte. Sie wollte Gott erheben. Über ihre eigenen Pläne, über ihr eigenes ganz persönliches Lebensglück. Dass sie dadurch am Ende dann einen Namen bekommt in der Welt, über viele Namen. Denn in jedem Rosenkranzgebet kommt sie ja ständig vor, ne? Überhöht in der katholischen Kirche, wo sie dann auch zu Maria beten, was wir gründlich ablehnen, aber doch einen herausgehobenen Namen in der Welt der Menschenkinder, weil sie sich so entschieden hatte zu sagen, mir geschehe, wie du gesagt hast. Ja, ein Mysterium, das hier die Jungfrau schwanger wird, aber ein wesentliches Thema in der christlichen Theologie. Ich grenze mich deutlich ab von allen Theologen, die sagen, das ist nicht so wichtig, das brauchen wir nicht. Doch, Lukas berichtet es nicht ohne Grund und Matthäus auch. Und ich sage dann einfach dazu, wenn wir da Schwierigkeiten haben, zu sagen, ja, kann man das denn glauben, dass eine Jungfrau schwanger wird, dann würde ich sagen, dann, wenn wir die haben, dann sollten wir überhaupt gar nicht mehr von Gott reden. Dann sollten wir sagen, es gibt einfach gar keinen Gott, der die Welt geschaffen hat. Dann ist es konsequent zu sagen, auch ja, da kann eine Jungfrau auch nicht schwanger werden. Aber wenn wir an einen Gott glauben, der die Welt geschaffen hat, wie auch immer, ich will es mal ganz niedrigschwellig machen, wie auch immer, wir sagen, es gibt irgendeine höhere Macht. Sagen ja viele, die nicht jetzt dezidiert christlich sind, sagen, ich glaube an eine höhere Macht. Ja, was heißt das denn, eine höhere Macht? Also eine höhere Macht würde ich jetzt mal so ganz naiv sagen, das heißt doch, diese Macht ist höher, als wir sind oder als wir uns vorstellen können. Sonst würde sie auch gar nicht verdienen, dass man sie Gott nennt. So, wenn ich also sage, ich glaube an eine höhere Macht und dann aber sage, ich glaube aber nicht, dass diese höhere Macht irgendetwas Höheres kann, ja, dann ist es ja lächerlich, dann können wir es ja aufhören, dann können wir es doch lassen. Also sage ich fröhlich, habe ich jetzt auch wieder in manchen Gottesdiensten gesagt oder in der Schule, ich glaube jedes Wort, weil ich glaube, dass es eine höhere Macht gibt, in der Tat, einen Gott. Der hat auch mal mich geschaffen, ist auch ein Wunder, jeden Tag, ne, pumpt mein Herz, ich weiß nicht, wie viele tausend Liter Blut durch meinen Körper, ist ja unfassbar, oder wenn ich euch sehe alleine, so normal, gucke ich in die Gemeinde und sehe euch, aber was da geschieht alles, das ist ja unvorstellbar. Wunder aus Gottes Hand, natürlich kann eine Jungfrau schwanger werden, wenn Gott es will. Und dann sagt sie, er hat die Niedrigkeit seiner Magd, also meine Niedrigkeit, gesehen. Gott hat sie gesehen. Ja, er hat uns alle gesehen. Er hat dich auch schon lange gesehen in deinem Leben, mit all den Problemen, die da sind, wo du dich mit rumquälst. In unserem Elend, in unserer Niedrigkeit, denn das sind wir ja in Wahrheit. Wir sind in Wahrheit niedrig und gering. Die Menschen verdrängen das immer, wenn sie eine gesellschaftliche Stellung haben. Nicht? Dann ist man immer irgendwie, man wäre groß. Nee, man ist nie groß, man ist immer klein. Wenn die Familienprobleme dann kommen und die Eltern werden alt und kommen ins Heim und da haben wir ja alles jetzt auch erlebt, ne, dann steht man da und ist man ohnmächtig. Das ist die Wahrheit, man ist ohnmächtig. Man ist als Kind ohnmächtig, muss man umhergetragen werden, von den Eltern in den Popo abgeputzt kriegen, das ist noch einigermaßen niedlich. Und dann ist man eine Zeit lang erwachsen und fühlt sich stark und dann wird man alt und gebrechlich und dann muss man wieder den Popo abgewischt kriegen und dann ist es nicht mehr niedlich. Und ständig dazwischen meinen wir, wir werden groß, aber geraten von einer Ohnmacht in die andere und wollen es nicht zugeben. Und Maria sagt aber, du hast die Niedrigkeit angesehen. Das ist eben auch die Wahrheit, dass sterbliche Menschen, die wir sind sterblich ohne Hoffnung in der Welt, wenn wir ohne Gott sind. So schreibt der Apostel Paulus der Gemeinde in Ephesus, schreibt ihr, ihr wart einst von Christus getrennt, der Gemeinschaft des Volkes Gottes fremd, vom Bund der Verheißungen Gottes ausgeschlossen. Ihr hattet keine Hoffnung und lebtet ohne Gott in der Welt. Das ist die Wahrheit. Das ist keine Hoffnung, sind alles nur trügerische Hoffnungen, die ganz kurz reichen, von jetzt bis gleich. Aber dann sieht Gott eben diese Menschheit an, Maria hier zum Beispiel. Jesus sieht die Menschen an, für die er gekommen ist, jeden Einzelnen, aber auch die vielen. Wir lesen im Evangelium, dass Jesus die Leute sah in Israel und da steht, es jammerte ihn. Er hat Mitleid mit den Menschen, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Die einen blöken da entlang, die anderen da. Und wenn eine Schafherde keinen Hirten hat, dann ist sie verloren. Aber er sieht auch die Einzelnen. Er geht zu Zachäus, er geht zu der Frau am Jakobsbrunnen. Er sieht auch die Einzelnen, er sieht dich. Und er ruft jeden Einzelnen und sagt hier, kommt zu mir, ihr Mühseligen, ihr Beladenen, ich will euch erquicken. Also Maria durfte ihn empfangen, diesen Erlöser und Heiland Jesus. Das war etwas ganz Besonderes. Aber weil nun Jesus verheißen hat, dass er bei jedem wohnen will, der ihn einlädt, weil er sagt, siehe, ich stehe an der Tür, ich klopfe bei dir an, kann jeder ihn empfangen, weil er in uns Wohnung nehmen will. Und seht ihr, deswegen ist Maria ein Sinnbild für die Kirche, für die Gemeinschaft der Gläubigen. Sie empfängt dieses ungewöhnliche Kind, ne, darf sie austragen. Und die Kirche hat von früh an gesagt, das ist ja irgendwie ein Sinnbild, weil jeder Gläubige empfängt Jesus auch. Er will bei uns wohnen. Dann sind wir Christusträger. Christophorus ist übrigens, bedeutet Christusträger. Also der kurz vom Christoph. Hoffentlich bist du ein Christusträger. Ich weiß ja nicht, ist ein Christoph hier? Kennt ihr jemanden, der Christoph heißt? Ja, kannst du gleich sagen, ich habe was gelernt. Das heißt eigentlich Christusträger. Ist Christus in deinem Herzen, dann hast du alles. Und wenn er dort nicht ist, hast du nichts. Das ist die Botschaft. Maria als ein Sinnbild der Kirche, du bist von Gott begnadet. Das sagt ja Gott auch zu uns, nicht? Er sieht uns an in unserem Elend, auch in unserer Schuld, die uns voneinander oft trennt, die uns von Gott trennt. Und Gott spricht, du bist begnadet in diesem Jesus, der die Sünde der Welt trägt. Und hoffentlich können wir darauf reagieren, ihn annehmen und dann sagen, meine Seele erhebt den Herrn, denn er hat meine Niedrigkeit angesehen. Ich glaube, dass überhaupt kein Mensch, auch kein Christ, Gott wirklich erheben kann in seinem Alltag, wenn nicht zuvor, immer und immer wieder ein tiefes Bewusstsein in uns einzieht, dass Gott uns gesehen hat. Wenn ich weiß, er hat mich gesehen und er macht mich groß, dann muss ich selber nicht mehr darum mich abmühen und abkrampfen. Dann kann ich Gott Raum geben in meinem Alltag, in meiner Zeitgestaltung, in meinem Denken. Meine Seele erhebt den Herrn, mein Geist freut sich Gottes meines Heilandes, denn er hat große Dinge an mir getan. Hoffentlich könnt ihr das sagen. Das wünsche ich euch von ganzem Herzen, wenn ihr rausgeht, dass ihr noch etwas mitnehmt aus dem Gottesdienst, einen Gedanken, vielleicht aus dem Lied, gar nicht aus meiner Predigt, vielleicht aus der Predigt, egal, vielleicht aus den Liedern, die wir singen. Der Chor singt jetzt, ihr könnt schon mal kommen. Nehmt etwas mit und könnt sagen, meine Seele erhebt den Herrn, er hat mich angesehen. Das möchte ich euch sagen, er sieht dich und er will dich groß machen und erheben auf seine Weise durch Jesus, den Heiland. Amen.
Mit dir, Maria, singen wir von Gottes Heil in unserer Zeit. Uns trägt die Hoffnung, die du trugst. Es kommt der Tag, der uns befreit. Hell strahlt dein Lied durch jede Nacht. Ich preise Gott, Magnificat. Himmel und Erd hat er gemacht. Mein Gott, der mich erhoben hat. Mit dir, Maria, singen wir von Gottes Heil in unserer Zeit. Uns trägt die Hoffnung, die du trugst. Es kommt der Tag, der uns befreit. Du weißt um Tränen, Kreuz und Leid. Du weißt, was Menschen beugt und biegt. Doch du besitzt ihn, der befreit, weißt, dass das Leben letztlich siegt. Mit dir, Maria, singen wir von Gottes Heil in unserer Zeit. Uns trägt die Hoffnung, die du trugst. Es kommt der Tag, der uns befreit. Dein Jubel steckt auch heute an, österlich klingt er Ton um Ton. Großes hat Gott an dir getan, großes wird unter uns dein Sohn. Mit dir, Maria, singen wir von Gottes Heil in unserer Zeit. Uns trägt die Hoffnung, die du trugst. Es kommt der Tag, der uns befreit.